온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 434. Trotz schönsten Sommerwetters haben wir in unserer dunklen Radiokabine verschiedene Berichte und Nachrichten für euch zusammengebastelt. Nach einer Nachricht zum neuen Sicherheitsgesetz in Mexiko hört ihr einen Beitrag zum Radiocamp am Bodensee. Und weil es so gut passt, verbinden wir den Beitrag mit einer Übersetzung der Sendung Espacio Social vom freien Portal Educa im südmexikanischen Oaxaca. Das Original findet ihr unter educaoaxaca.org. Und aus Anlass des Prozessbeginns gegen Angestellte der deutschen Waffenfabrik Heckler & Koch haben wir noch ein kurzes Interview mit unserem Mitarbeiter Wolf-Dieter Vogel gemacht. Die Musik, die ihr hört, ist der Song des Community Radios vom Radiocamp. Viel Spaß wünschen euch die Ondistas.
Info? Nachrichten.
Bayern hat ein neues Polizeigesetz, das schärfste seit 1945. Trotz starker Proteste wurde dieses Mitte Mai mit den Stimmen der CSU abgesegnet. Die Befugnisse der Polizei werden durch das Gesetz drastisch erweitert. Sie erhält Rechte, die bislang nur Nachrichtendiensten zugestanden wurden. Darüber hinaus dürfen die Beamten in Bayern in Zukunft sogar Handgranaten einsetzen. Sicher hat sich die CSU da ein Beispiel an Mexiko genommen. Dort wurde Ende letzten Jahres im Eilverfahren das Gesetz zur inneren Sicherheit verabschiedet. Allerdings sind die Mexikaner noch einen Schritt weiter gegangen. In Mexiko darf nämlich das Militär Aufgaben der Polizei übernehmen. Mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber vielleicht kann Mexiko auch in einem anderen Punkt zum Vorbild für Bayern werden. Wenige Tage bevor der Freistaat das neue Polizeigesetz übergeholfen bekam, entschieden zwei BundesrichterInnen in Mexiko, dass das Gesetz zur inneren Sicherheit nicht verfassungskonform sei. Die RichterInnen bemängeln, dass der Begriff innere Sicherheit nicht klar definiert wurde. Das eröffnet nach ihrer Auffassung die Möglichkeit des Missbrauchs, unter anderem um soziale Proteste zu unterdrücken. Darüber hinaus erhält das keiner zivilen Kontrolle unterstehende Militär das Recht, direkt gegen Zivilisten vorzugehen und auch deren private Kommunikation zu überwachen. Aber auch den Umstand, dass alle Informationen über den Einsatz des Militärs im Rahmen des neuen Gesetzes als geheim eingestuft werden, sehen die RichterInnen als klaren Verstoß gegen die mexikanische Verfassung an. Die beiden Urteile stellen einen großen Sieg für die Menschenrechtsorganisationen dar, welche Anfang des Jahres Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz eingereicht haben. Nach Auffassung von Alejandro Madrazo Lajus wird der oberste Gerichtshof Mexikos die Urteile bei seiner Entscheidung über das Gesetz zur inneren Sicherheit nicht ignorieren können. Das sagte der anerkannte Wissenschaftler und Professor am Zentrum für Forschung und Wirtschaftslehre, CIDE, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Aristegui Noticias.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Onda war mal wieder auf Reisen. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Immer wieder sind wir für euch in Brasilien, Mexiko oder Peru unterwegs. Diesmal ging es allerdings an den Bodensee. Dort fand über das Himmelfahrtwochenende das Radiocamp des Bundesverbandes Freier Radios statt. VertreterInnen Freier Radios aus ganz Deutschland eilten nach Markelfingen am Bodensee, um sich auszutauschen, Pläne zu schmieden und zu feiern. Wir erlebten 3 Tage vollgepackt mit Workshops, diskutierten mit Geflüchteten, wie diese sich bei freien Radios einbringen können und erfuhren, was freie Radios in anderen Ländern leisten. Krönender Abschluss war die Party am Samstagabend. Nicht zuletzt wegen der Energie der RadiomacherInnen aus den geflüchteten Redaktionen wurde diese zu einem alle Mitreisenden Fest. Und warum erzählen wir euch das? Nur wenige Wochen zuvor kamen RadiomacherInnen aus Mexiko, Costa Rica und Guatemala im südmexikanischen Oaxaca zusammen. Auch auf diesem Treffen ging es um Austausch und Vernetzung. Unsere Partnerorganisation Educa nahm das Treffen zum Anlass, eine ganze Ausgabe ihres zweiwöchentlich erscheinenden Espacio Social dem Thema Freie Radios zu widmen. In den folgenden Minuten hört ihr einen kleinen Ausschnitt aus diesem Programm.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Para mí un medio libre es un medio de comunicación que se sustente por sí mismo, que no dependa de otros para decir la verdad, ¿no?
Für mich ist ein freies Radio ein Kommunikationsmedium, das sich selbst trägt und unabhängig bleibt, um die Wahrheit sagen zu können. Oft sind freie Radios die Stimme der sozialen Kämpfe, denn sie vermitteln die Botschaften von Gruppen, die sich organisieren, um für etwas zu kämpfen. Sie verbreiten ihre Meinung und ihre Kritik über freie Radios. Freie Radios geben sich ihre eigenen Regeln und fühlen sich der Wahrheit verpflichtet. In ihnen kann man über fast alles reden.
La tarde del 21 de abril dio inicio el encuentro de medios libres y radios comunitarias por la autonomía de nuestros pueblos indígenas.
Am 21. April begann das Treffen der freien Medien und kommunalen Radios für die Autonomie der indigenen Völker. 50 medienschaffende freier Radios aus den Bundesstaaten Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Sonora sowie Costa Rica und Guatemala trafen sich auf der Finca Alemania, dem Weiterbildungszentrum des Komitees zur Verteidigung der indigenen Rechte. Ihr Ziel war es, sich über die Stärkung der Autonomie und des Widerstandes in freien Medien auszutauschen. Während der 4 Tage des Treffens fanden Workshops über die Arbeitsweise kommunaler Radios sowie die Produktion von Videobeiträgen statt. Das Treffen schloss am 25. April mit der Einweihung von Radio Machete und der Ausstrahlung eines gemeinsamen Programms.
Hace unos minutos escuchamos a Vladimir, productor de Radio Machete.
Zu Beginn unseres Programms hörten wir Vladimir von Radio Machete. Er sprach über die Rolle der freien Radios. Im Anschluss stellten wir das selbstverwaltete Projekt Finca Alemania vor. Danach folgt ein mit Voces Nuestras produzierter Beitrag über die Rolle der freien Medien Guatemalas nach dem Tod des Ex-Diktators Efraín Ríos Montt. Und zum Abschluss berichten wir von der dritten internationalen Buchmesse für Frauenstudien und Feminismus.
Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. ¡Iniciamos!
En México tenemos una de las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión más antigua, que data desde los años 60, que es una ley anacrónica, es una ley discriminatoria y es una ley injusta.
In Mexiko haben wir ein sehr altes Mediengesetz, das noch aus den 60er Jahren stammt. Es handelt sich um ein anachronistisches, diskriminierendes und ungerechtes Gesetz. Bis vor 4 Jahren hat es noch nicht einmal kommunale Medien, insbesondere die kommunalen Radios, anerkannt. Aufgrund dieses Gesetzes werden Medien, die keine staatliche Sendelizenz haben, kriminalisiert und verfolgt. Davon abgesehen gibt es überhaupt keine Anerkennung unserer Arbeit. Wer immer auch das Sagen hat, geht davon aus, dass Medien nur von Leuten mit Geld oder einer entsprechenden Ausbildung gemacht werden können. Aber genau mit dieser Auffassung brechen die freien Medien. Wir zeigen, dass jede Person, egal ob sie eine Ausbildung hat oder keine, egal ob sie eine schöne oder keine schöne Stimme hat, ein Recht besitzt, sich zu äußern. Denn genau darin besteht die Diskriminierung unserer Arbeit. Sie wird nicht als das anerkannt, was sie ist. Eine reale Alternative an Informationen zu gelangen.
Diskriminación en ese sentido de no reconocer el trabajo real que nosotros estamos haciendo, porque pues al final del día los medios comunitarios nos hemos convertido en una opción real de información.
Radio Machete, preservando las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
An dieser Stelle blenden wir uns aus dem Espacio Social aus. Aber auch in Zukunft werden wir euch Beiträge und Ausschnitte aus den Programmen unserer Partneragenturen in Lateinamerika zu Gehör bringen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie freie Radios dort klingen.
Community Radio, Community Radio, a different kind of radio. We work with our people. Community Radio, Community Radio, a different kind of radio. We work with our people.
Together.
Together we plan.
Together we peace.
Together we peace.
Together we implement.
Radio. Community Radio.
Heckler und Koch. Nach ganzen 8 Jahren hat jetzt der Prozess gegen einige Angestellte der deutschen Waffenfabrik begonnen. Wir haben unseren Mitarbeiter Wolf-Dieter Vogel nach seiner Einschätzung dazu gefragt.
Also Wolf-Dieter, was gibt's Neues im Fall Heckmann Koch?
Was gibt's Neues? Naja, vor allem gibt es Neues, dass nach 8 Jahren, 8 Jahre nachdem gegen die Firma Anzeige erstattet wird, jetzt endlich das Gericht das Verfahren eröffnet hat. Seit letzten Dienstag müssen sich ja 6 Ex-Mitarbeiter von Heckler & Koch wegen dem illegalen Export von G36 Sturmgewehren nach Mexiko in Stuttgart vor dem Gericht verantworten. Und die ersten 2 Prozesstage, die bisher stattgefunden haben, haben erstmal nur gezeigt, dass die Angeklagten die Vorwürfe weit von sich weisen, dass sie sagen, sie haben damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Sie hätten nicht mal gewusst, dass die Gewehre in bestimmte Bundesstaaten in Mexiko, das ist ja der Vorwurf, dass sie dahin nicht geliefert werden dürfen. Das war relativ absehbar und fiel darauf hinaus, dass eben sie versuchen, die Schuld von sich abzuweisen und zu sagen, das hat mit den Exportbehörden zu tun, was die entschieden haben, darüber wussten sie nie Bescheid. Und zum anderen, dass eben der Käufer der Waffen, also das mexikanische Verteidigungsministerium, die Waffen von Heckler & Koch bekommen hat. Und was danach damit passiert ist, entzieht sich ihrer Verantwortung. Das scheint so die Strategie zu sein, mit der sie hoffen, dann durchzukommen. Ob das der Fall ist, wird sich zeigen.
Und das sind nur so mittlere Beamte, ne? Nicht die Leitenden, also nicht Beamte, sondern Angestellte.
Also es sind sowieso ehemalige Mitarbeiter, aber nein, es sind auch 2 ehemalige Geschäftsführer darunter, unter anderem Peter Beierle. Peter Beierle, bevor er bei Heckler & Koch gearbeitet hat, war er Präsident des Landgerichtes in Rottweil, also in dem Wahl, in dem Bezirk, in dem Heckler & Koch auch liegt. Danach ist er direkt eingestiegen bei der Waffenschmiede und war dort unter anderem zuständig für eben Exportgenehmigungen und Behördenkontakte, also Kontakte ins Wirtschaftsministerium und zum Bundesausfuhramt.
Jetzt ist ja bekannt geworden, dass auch unter anderem im Landkreis Rottweil oder im Wahlbezirk Rottweil Politiker bestochen worden sein sollen. Was weißt du darüber?
Also wir haben Unterlagen, die bestätigen, dass Heckler & Koch, also eben jener Peter Beierle, der zuständig war für die Kontakte und auch für den für die Exportgenehmigungen, dass er 2010, nachdem eigentlich schon klar war, es wird sehr schwierig, für diese Waffen überhaupt noch Genehmigungen für den Export nach Mexiko zu bekommen, dass in diesem Zeitraum Bayerle intern angefragt hat, so, Leute, da geht nichts mehr, selbst im Bundeswirtschaftsministerium tut man sich schwer. Das Bundeswirtschaftsministerium, so muss man wissen, hat grundsätzlich eigentlich ein sehr offenes Herz für Häckler und Kochexporte immer gehabt. Aber 2010, nachdem die Menschenrechtslage in Mexiko auch in Deutschland ein Thema war, wurde es einfach schwierig. Daraufhin hat Bayerle intern beantragt, bitte, wir sollten unbedingt Spenden an die CDU, an CDU-Ortsverbände und FDP-Ortsverbände zahlen, damit die Sache wieder ins Rollen kommt. Dann landet das sozusagen die politische Schiene und hat dann beantragt, also von einem internen Beirat, der das genehmigen muss, dass doch bitte diese beiden Ortsverbände jeweils 10.000 Euro bekommen, in der Hoffnung, dass dadurch die Sache beschleunigt wird. Kurz nachdem er diese Gelder angewiesen hat, nachdem das Geld überwiesen wurde, hat er sich dann auch mit Volker Kauder getroffen. Volker Kauder ist schon immer bekannt dafür, dass er für Häckler und Koch sich einsetzt. Er ist Bundestagsabgeordnete und genau Abgeordneter in diesem Wahlkreis, also im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Und dieser Wahlkreis hat auch nach unseren Informationen 10.000 Euro bekommen. Aber es gibt natürlich noch eine ganz andere Sache, die schon länger am Laufen ist, wo es jetzt aber auch nochmal konkrete Hinweise und starke Indizien gab. Und zwar das Waffengeschäft zwischen Häckler und Koch und Mexiko lief über das mexikanische Verteidigungsministerium. Also in Mexiko darf nur das mexikanische Verteidigungsministerium Waffen einkaufen und auch verkaufen. Deswegen hat Häckler und Koch die Waffen an das mexikanische Verteidigungsministerium verkauft, genau genommen an eine Unterabteilung, die heißt DECAM. Und der Leiter dieser DECAM, der Zuständige für diesen Kauf, war ein General Humberto Aguilar. Und dieser Humberto Aguilar hat offensichtlich von Häckler & Koch pro verkaufter Waffe 25 US-Dollar kassiert. Also praktisch hat man ihn sozusagen animiert, doch möglichst viele Waffen zu kaufen, indem man ihm persönlich nochmal 25 US-Dollar laut Angaben des Kronzeugen über einen Briefumschlag jeweils über einen Boten zukommen hat lassen.
Gibt es da neue Sachen, die jetzt unabhängig vom Prozess beginnen und dieser Bestechungsgeschichte ans Licht gekommen sind?
Nein, Häckler & Koch hat nach der ganzen Öffentlichkeit und dem Druck, der auf der Firma mittlerweile lastet, sozusagen aufgrund von dem schlechten Image, wegen den zum Teil sehr fragwürdigen illegalen Waffenlieferungen, insbesondere die nach Mexiko, öffentlich erklärt, dass sie keine Waffen mehr in Krisengebiete, in Gebiete, in denen die Menschenrechte verletzt werden, exportieren wird. Gleichzeitig weiß man aber, dass Häckler & Koch eben in den USA Waffen produzieren lässt und es ist zu befürchten, dass dann eben in heikleren Gebieten die Waffen aus den USA exportiert werden. Ansonsten, Häckler & Koch selbst bekommt derzeit in Deutschland keine Exportgenehmigung mehr für Waffen nach Mexiko, zumindest solange dieses Verfahren noch läuft und all diese Fragen der illegalen Exporte noch offen sind, scheint es auch weiterhin so anzuhalten. Wie es dann weitergeht, weiß man nicht. Andere Firmen haben exportiert. Sieg Sauer, Kleinwaffenproduzent aus Eckernförde in Schleswig-Holstein, hat auch öffentlich erklärt, nicht mehr an Krisengebiete liefern zu wollen, hat aber eine wesentliche Produktion in die USA verlagert und von den USA aus gingen auch in den letzten Jahren große Mengen an Waffen, zum Beispiel nach Mexiko.
Gibt es denn eine Ausfuhrbeschränkung, eine weitergehende von Deutschland aus nach Mexiko, nach diesen illegalen Waffenverschiebungen innerhalb des Landes oder auch mit dem Verschlechtern der Sicherheitslage in Mexiko?
Es gibt kein grundsätzliches Waffenembargo. Das wäre notwendig. Es wäre sinnvoll, dass überhaupt keine Waffen hierher mehr geliefert werden, weil auch die Frage, ob sie jetzt in bestimmte Bundesstaaten geliefert werden und in andere nicht, war ja schon damals eher so ein Feigenblatt, um so zu tun, als würde man sich um Menschenrechtsverletzungen kümmern in Mexiko und deswegen dann vorsichtig sein. Man hat damals dann eben Chiapas, Chihuahua, Guerrero und Jalisco von der Genehmigung ausgenommen, aber grundsätzlich ist es absurd, weil auch schon zu dem Zeitpunkt, also zwischen 2006 und 2010, nicht nur in diesen vier Ländern, Bundesländern, sondern in mindestens 10 anderen die Menschenrechtslage oder die Frage von Gewalt absolut präsent war. Also die Menschenrechtslage schrecklich, die Krieg gegen die Drogenmafia, zum Beispiel in Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, alles Staaten, in denen mindestens eine genauso schwierige Situation ist. Dorthin wurden die Waffen dann problemlos geliefert und jetzt im Moment sieht es so aus, dass keine, zumindest keine Heckler- und Kochwaffen geliefert werden. Aber bei anderen, es gibt jetzt im Moment meines Wissens keine Genehmigung für Kleinwaffen, aber grundsätzlich gibt es keine Entscheidung, gar keine Waffen nach Mexiko zu liefern, was eigentlich notwendig wäre.
Gut, was hast du für eine Erwartung an den Prozess?
Also die Frage ist, ob die Angeklagten mit dieser Verteidigungsstrategie durchkommen, sprich man ihnen zugesteht, dass sie nicht gewusst hätten, wohin die Waffen gehen. Das halte ich für relativ fragwürdig, weil es nun mal Beweise dafür gibt, dass in Mexiko die Endverbleibserklärungen, um die es in dem Fall geht, gefälscht wurden, und zwar mit offen, also das ist sehr offen, mit in Kooperation mit der Zentrale in Oberndorf im Schwarzwald. Sprich, ich glaube, sie kommen damit nicht durch, dass sie sagen, sie hätten von der Sache nichts gewusst, weil dafür gibt es zu viele Belege. Die Frage ist, ob im Rahmen des Verfahrens dann auch die Rolle des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundessicherheitsrats und des Bundeshausfuhramtes mehr auf den Tisch kommen. Das Verfahren gegen diese Behörden, gegen die Exportbehörden wurde leider eingestellt. Das heißt, gegen die Behörden wird nicht weiter ermittelt, obwohl vieles dafür spricht, dass diese Behörden selber Teil dieser ganzen Schummelei waren, dieser Trickserei. Ich hoffe, dass die Angeklagten dafür verurteilt werden, aber ein hartes Urteil wird es sicher nicht geben. Es läuft jetzt schon viel auf dieser bürokratischen Schiene raus. Wussten die von der Endverbleibserklärung und welche ist Endverbleibserklärung Teil des Genehmigungsverfahrens? Darüber streiten sich jetzt die Experten. Wenn es auf dieser Ebene stehen bleibt, wird da kaum eine Haftstrafe rauskommen. Theoretisch könnte jeder der Angeklagten bis zu 8 bis sogar maximal 10 Jahre ins Gefängnis kommen, aber damit ist nicht zu rechnen.
Gut, dann sage ich mal vielen Dank für diese Einschätzung. Dann sage ich einfach mal Tschüss.
Zurück nach Berlin. Tschüss.
Tschüss.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de